Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem zweiten Teil, was das Thema Agenturkauf und Verkauf angeht. Ich bin wieder und immer noch mit Thomas Meichle und Frank Müller verabredet. Eine größere Vorstellung der beiden Kollegen gibt es in dem ersten Teil. Beide kommen aus Agenturen, haben diese erfolgreich verkauft und beraten jetzt Inhaber, Gründer von Agenturen genau bei diesen Themen, noch bei ein paar anderen, aber auch bei diesen Themen. Und wir wollen in diesem zweiten Teil noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie sind denn so die Erwartungen der Agenturgründer, der Agenturinhaber, was sie an einem Verkauf einer Agentur, bleiben wir vielleicht erstmal an einem Verkauf an Externe, nicht an Interne, was sie überhaupt verdienen können. Es ist im ersten Teil schon mal das Wort der Gier gefallen. Ich greife das einfach mal auf und versuche es mal ein bisschen neutraler. Fange einfach mal mit Thomas Meichler an. Thomas, wie sind denn so die Erwartungen von Verkäufern einer Agentur? Und vielleicht können wir mal ein bisschen unterscheiden in die Agenturen, die so ein bisschen old-fashioned unterwegs sind, wie wir das im ersten Teil genannt haben, und die mit einer digitalen DNA. Vielleicht bleiben wir einfach mal bei dem ersten Bereich.
Ich habe auch offen gestanden mehr Erfahrung mit den sogenannten Klassikern, du sagst sogar old-fashioned, also mit den digitalen, das sind jetzt weniger die, die gerade heftig nach dem Verkauf suchen, aber zu dem Thema Erwartungen an den, du sagst Gier, an den Preis, da gibt es schon ein klares Bild. Die Gründer, wenn sie lange dabei waren, wenn sie 20, 30, 35 Jahre die Agentur gemacht haben, haben meistens ein sehr optimistisches, meistens sogar zu optimistisches Bild über den Wert und die Bedeutung ihrer Agentur. Sie glauben, sie verkaufen einen großen Namen und möglicherweise auch tolle Kundenverbindungen. Das reduziert sich dann meistens in der Praxis sehr schnell. Im Endeffekt verkaufen sie nämlich erstmal Erträge und Gewinne. Wenn man die genau anguckt, dann sind die meistens nicht mehr so toll, wie sie erst behauptet wurden. Dann wird manches relativiert sich dann. Also man muss da vorsichtig sein. Die Erfolge und die Awards und die Veröffentlichungen der Vergangenheit werden nicht bezahlt. Es wird die Zukunft bezahlt, es werden die Gewinne bezahlt, die zu erwarten sind. Aber kein Ruf, Rang und Namen, wenn er unter Beschuss steht, sowieso nicht. Da muss man also ein Stück weit bescheidener werden und die Sache auch im rechten Licht betrachten. Das heißt nüchtern nach Zahlen, sehr analytisch.
Thomas, gehen wir noch mal ein bisschen in ein konkreteres Beispiel bitte. Also reden wir mal von einer 20, 30-Mann-Agentur, die es seit 30 Jahren auf dem Markt gibt oder 25 Jahren auf dem Markt gibt, die vielleicht 2, 3 große Kunden, sehr, sehr namhafte haben und viele aus dem Mittelstand, die man nicht unbedingt kennt. Das könnte ja mal vielleicht so im Durchschnitt abbilden, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, ist durchaus realistisch. Solche Agenturen gibt es, die kennen wir auch. Durchaus kennen wir alle wahrscheinlich.
So, was erwarten denn solche Agenturinhaber, was sie erzielen können und was sind realistische Größenordnungen? Und Frank kann ja mal sozusagen dann deine Beschreibung, deine Beurteilung einfach mal kommentieren und ob er das auch so sieht, sagen.
Die nennen keine Zahl in Euro und Cent, was sie denn wollen, aber da geht es dann meist schon um Beträge, 1 Million oder mehr oder 2 Millionen oder sogar 3 Millionen. Da wird dann schon mal geträumt und hochgerechnet und es wird sehr viel abgehoben auf die großartigen Kunden. Und wenn man es dann realistisch sieht, man kann das wirklich auch benennen, dann muss man sich mal die Erträge angucken. Und eine Agentur erzielt einen Rohertrag, ein Gross Income mit den Honoraren und den Provisionen, die sie erlöst mit dem Kunden. Und darauf sollte sie einen Gewinn machen, der ist selten höher als 10-15%, im Moment meistens darunter. Und jetzt kommt das Tragische, in vielen Bereichen ist gar kein Gewinn da. Da reicht es eben gerade, die Kosten zu decken und die Geschäftsführer und Inhaber sind noch froh, wenn ihre Gehälter gedeckt sind. Und dann kommt die entscheidende Frage, was kauft denn nun ein Käufer überhaupt? Er kauft ja auch, er will den Return on Invest ja auch sehen, er kauft ja auch die Erträge. Und wenn die Kunden nicht so stabil sind, es gibt heute fast nirgends mehr langfristige, sichere Kundenverträge, dann reduziert sich das meist. Und ich kann so eine Größenordnung sagen, von der erträumten oder erstbenannten Summe, die die Unternehmer nennen, wenn sie verkaufen wollen, bleibt im Erfolgsfall, das haben wir auch schon meistens die Hälfte oder sogar weniger als die Hälfte dann übrig von dem, was mal erwartet wurde.
Frank, meine Frage geht ganz schnell. Siehst du das ähnlich?
Du hast mich nur nicken sehen eben. Ja, ich habe mir auch mal die Zahlen aufgeschrieben. Man kann das ja auch mal ein Beispiel in Zahlen umsetzen und man kann es dann die Erwartungshaltung des Verkäufers, was bedeutet das?
Was mich nochmal erstmal grundsätzlich interessiert, die Beurteilung, die Thomas eben angestellt hat, dass da die Erwartungen und das, was man bekommen kann, auseinanderliegen und Markennamen und so relativ wenig zählen, so habe ich Thomas eben verstanden. Ist das eine Beurteilung, der du dich anschließen würdest oder siehst du das anders?
100% bin ich bei ihm.
Also für welche Marken ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, das ist kein Unterschied, ob das jetzt ein großer Automotive-Hersteller war oder ein Rollerhersteller, um mal im Mobility-Segment zu bleiben.
Im Grunde genommen ist es kein Unterschied, weil auch da wissen wir, gerade bei den großen Automobilern, das ist schön für die gearbeitet zu haben, aber es gibt ja keine Carte Blanche, den zweiten dann reinzukriegen oder einen anderen reinzukriegen. Ja, man muss schauen, ob das irgendeine Relevanz hat, aber im Grunde genommen spielt es keine Rolle. Man muss sich das Ganze an dem Portfolio ansehen und an den Zahlen ansehen und das Team ansehen und dann hat man ein bisschen Gefühl, was da Sache ist. Aber ja, bin da bei Thomas.
Dann lass uns jetzt nochmal auf die etwas konkreteren Zahlenbeispiele zurückkommen. Siehst du diese Zahlenbeispiele, die Thomas eben genannt hat, vergleichbar?
Ja, also ich meine, er hat ja mal eine Zahl in den Raum geworfen, die startete mit siebenstellig. Also selbst wenn man mal die siebenstellig nach unten ist, 1 Million. Und jetzt nehmen wir mal dein Beispiel, Heiko, 20 bis 30 Menschen in der Agentur, nehmen wir mal einen Mittelwert mit 25. Jetzt haben wir ja gelernt, dass ein durchschnittlicher Honorarumsatz in der Agentur grob über den Daumen gepeilt so um die 100.000 Euro pro Person ist. Wie gesagt, alles nur Grobzahlen, da sind wir bei 2,5 Millionen. Ja, und selbst wenn wir diese 10% erreichen, die Thomas gesagt hat, wohl wissend, dass es schwer ist, 10% von 2,5 Millionen sind 250.000 Euro. Ja, und dann soll ich 1 Million dafür bezahlen. Das bedeutet, wenn ich das Vor- und Nachsteuer sehe, ja, wenn ich, muss ich ja im Grunde genommen schon 1,5 Millionen bis 1,6 Millionen Bruttoertrag haben, um meinen Kaufpreis wieder reinzukriegen. Das bedeutet, selbst in dem Beispiel muss ich Minimum 6 Jahre den identischen Ertrag erwirtschaften und habe oftmals keine Verträge, die so lange dauern, sondern ich habe Projektverträge, wissen, dass der Eigentümer rausgeht und natürlich ein Value auch rausgeht. Dann würde ich sagen, das ist nicht zu erzielen. Und die Frage, die man dann immer stellen muss, wäre denn der Eigentümer bereit, für den gleichen Preis sich das gleiche Volumen dazu zu kaufen? Das würde er nie machen. Und von daher ist diese Kaufpreiserwartung ist einfach überzogen. Das habe ich jetzt auch mehrfach in den letzten Jahren am eigenen Leib gespürt, wenn dann Menschen mit Kaufpreisvorstellungen gekommen sind, die sind einfach nur jetzt hart gesprochen irre. Ja, ich weiß nicht, ob die Leute dann glauben, wie die auf den Kaufpreis kommen. Also ich frage mich das manchmal selbst und wenn ich dann mit dieser relativ pragmatischen Ableitung komme, denen das Leuten erkläre, dann habe ich immer das Gefühl, dass wie ein kleines Kind, das dann wach wird und hups, ja, da kommt jetzt eine Sachargumentation. Von daher kann ich Thomas in dem, was er angedeutet hat, mit den Zahlen nur recht geben und die Zahlen sind einfach irre, das zahlt keiner.
Ich möchte das noch ergänzen, das ist richtig mit der Rechnung. Ich glaube aber, wenn wir unsere 25-Personen-Agentur nochmal nehmen als charakteristisches Beispiel, dann kommst du heute kaum mehr auf die 100.000 Gross-Income pro Mitarbeiter. Ich rechne mal eher mit 80.000, 75 bis 80, das ist so der Schnitt, den ich so sehe. Und dann werden aus den 2,5 Millionen 2 oder 1,8 oder nur 1,6. Und da schaffe ich die 10% auch nicht. Und da sind aus den 250.000 Gewinn plötzlich bloß noch 100 geworden. Und wenn ich dann noch einen Faktor mit 6 annehme, was ich schon mal gut, mal 6, dann bin ich bei 600.000. Okay, dann ist die Rechnung vielleicht ein Stück weit realistischer. Das ist die Hälfte von 1,2 und da bin ich bei meinen 50% wieder. Und dann ist ja noch so, wenn man die Agenturerträge anguckt, darf man sich auch nicht in die Tasche lügen. Die schwanden ja sehr häufig. Dann hat eine Agentur mal eine Sonderkonjunktur, weil der Kunde eine extra Messe hatte. Und plötzlich waren Gewinne von 300.000 Euro da. Aber die nächsten 2 Jahre sind es bloß noch 80.000 Euro. Da weiß der Käufer auch nicht, kommt es auf Dauer, kommt die Messe wieder, gibt es wieder mal so einen Schub. Also all die Dinge müssen berücksichtigt werden. Insofern ist das Risiko für den Käufer relativ hoch.
Thomas sagte eben, dass es hast du gesagt, viele oder einige Agenturen gibt, wie auch immer, das kannst du ja gleich nochmal sagen, die heute überhaupt keinen Gewinn mehr machen. Also überhaupt keinen Gewinn mehr heißt, die Geschäftsführer werden sozusagen bezahlt, aber es gibt keinen Gewinn, der darüber hinausgeht, nur um das nochmal zu erklären. Seht ihr beide das ähnlich?
Also das habe ich so gemeint, ja. Es gibt auch Agenturen, die rechnen aus den Kosten ihre Geschäftsführergehälter raus, damit es besser aussieht. Das ist natürlich sich in die Tafel gelogen. Ich muss ja den Geschäftsführer bezahlen. Aber es ist nach unserer Erfahrung so, dass viele kleine und mittelgroße Agenturen im Moment sowieso, und da muss man fair sein, es ist einfach nicht anders machbar, gerade so über die Runden kommen und es bleibt nichts hängen. Und wenn die keine roten Zahlen schreiben, und nicht privat, was auch häufig vorkommt, nochmal Geld nachschießen, dann können Sie schon froh sein, wenn Sie keine Verluste machen. Das muss man aber auch mal akzeptieren. Die Zeiten sind nicht einfach. Und insofern können wir nicht von großen Gewinnen sprechen, die man kauft. Das ist im Moment nicht der Fall.
Frank, mit der Gewinnsituation der Agenturen, ist das auch deine Sicht auf die Dinge?
Ja, jetzt muss man sich vorstellen, wenn man sagt ja, wenn wir mit 80.000 Cross-Income rechnen, das ist eher der Weg, das ist eigentlich unfassbar, weil wir haben doch in den letzten vor 6, 7, 8 Jahren waren wir bei 100, jetzt sind wir bei 80. Die Gehälter sind ja seitdem nicht gefallen, also alle Rahmenbedingungen für Agenturen haben sich verschlechtert. Und daher ist die Marge massiv unter Druck und bin vollkommen bei Thomas. Also ich kann mir also heute über 10% Marge zu machen. Ich glaube dann, wenn man von diesen 18.000 Agenturen mal fragt, da bin ich mal gespannt, wie viel dann noch übrig bleiben würden. Und dann muss man auch immer fragen, selbst wenn der Gewinn so hoch ist, wie ist der erwirtschaftet worden? Und da gibt es auch jede Menge Möglichkeiten, sich auch in die eigene Tasche zu lügen. Also ja, ich bin bei dir. Die Margensituation ist extrem schwierig.
Welche Möglichkeiten, sich in die eigene Tasche zu lügen? Stimmt das so? Welche Optionen da die Wirklichkeit zu verdrehen, gibt es da?
Ja, zum Beispiel, ich kenne eine Agentur, die ist sehr profitabel, aber die Geschäftsführung wird einfach total schlecht bezahlt. Das sind geschäftsführende Gesellschafter. Und wenn einer von denen morgen im Eis stecken bleiben würde, würde er immer auftauchen und müsste ersetzt werden. Da muss der neue angestellte Geschäftsführer verdienen das Doppelte. Das ist für mich auch irgendwo in die eigene Tasche gelogen. Du brauchst eine adäquate Bezahlung des Geschäftsführers, auch wenn der geschäftsführende Gesellschafter ist. Da habe ich zwar eine höhere Marge, ja, aber das ist einfach nicht aus meiner Sicht nicht 100% seriös und ehrlich gegenüber dem Geschäftsmodell.
Thomas und Frank, vielleicht als Abschlussfrage, wie verlaufen denn solche Gespräche, die ihr führt, wo Agenturgründer, Inhaber mit stolz geschwellter Brust daherkommen und sagen, hey, geiler Laden, das habe ich mir so gedacht, das würde ich mir gerne irgendwie auf diesem Vertrag als Betrag wünschen. Und wenn ihr die dann mal auf Zahlen einordnen müsst, die vielleicht ein wenig realistischer sind. Fangen wir wieder mit Thomas an. Thomas, wie verlaufen solche Gespräche?
Ja, das ist also keine schlimme Sache. Das sind ja oft sehr, sehr viele Gespräche und auch sehr offene Gespräche. Und je länger man miteinander spricht und je häufiger man sich trifft, desto offener werden dann auch die Bücher, sage ich mal, und die Zahlen. Und man vertraut sich dann ja auch. Trotz alledem ein seriöses Geschäft, muss man ja auch mal sagen. Und ich sehe da dann auch sehr viel Einsicht. Und wenn man genau hinguckt, dann wissen Sie es auch, wenn Sie ehrlich sind. Oft, manche sind auch noch auf den Steuerberater angewiesen, der Ihnen erzählt, wie gut die Zahlen oder wie schlecht die Zahlen sind. Das gibt's auch. Aber im Großen und Ganzen ist da eine große Einsicht. Und es gibt durchaus Fälle, wo vom ersten Gespräch, ich möchte eine Summe X, die kann relativ hoch sein, es endet bei dem Thema, ich bin froh, wenn ich es überhaupt loskriege. Das ist das Thema, das schließt sich der Kreis von Frank. Wenn ich jetzt, wann dann? Das ist dann wirklich so, weil es wird nur noch schlechter. Das ist nicht unbedingt Frust oder so, das ist einfach eine gewisse Einsicht. Und ich habe auch das Gefühl und wünsche das auch den Menschen, dass sie in der Zeit, in der die Agentur gelaufen ist, dass sie ihr Schäfchen ins Trockene gebracht haben, dass sie Reserven bilden konnten für sich privat und dass sie nicht für die Altersvorsorge darauf angewiesen sind, die Agentur zu vergolden, weil dann wäre der Druck zu hoch, das würde vermutlich schief.
Hans, siehst du das auch so oder geht das auch bei dir ganz ohne Frust ab?
Ja, ich sehe es genauso wie bei Thomas. Also die Einsicht der Leute ist relativ groß. Ich glaube, dass man die Vorstellung dessen, was sie erzielen wollen, eher so ein Wunschgedanke ist. Und wir argumentieren ja dann auch immer sachlich. Also man macht immer eine Ableitung über die Zahlen. Und wie gesagt, ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Killerfrage. Bist du bereit, für den gleichen Betrag deinen Nachbarn zu kaufen für die Agentur? Und das ist eine ganz interessante Thematik, da wird oft nochmal zusätzlich drüber nachgedacht. Aber in quasi allen Fällen ist es ein sehr konstruktives Miteinander, das wird nie persönlich. Man redet ja auch mit Unternehmern, mit Leuten, die über viele Jahre Erfolg hatten. Die sind ja nicht dahin gekommen, weil sie doof sind, sondern die sind dahin gekommen, weil sie auch kluge Köpfe sind, auch unternehmerisch kluge Köpfe.
Ich möchte mich gerade dafür bedanken, dass ihr so mal einen tieferen Einblick in ein doch relativ verschlossenes Gebiet gegeben habt. Vielen Dank, Thomas Weichle. Vielen Dank, Frank Müller.
Sehr gerne. Danke für die Gespräche und danke auch für die Zeit, die ihr und die Hörer uns widmen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.